schon wieder das Programm. Ja, ich muss euch vielleicht mal so ein bisschen mit reinnehmen. Also, wie arbeiten wir so zusammen? Oder da wird man dann irgendwann gefragt, was sagst du denn so? Was predigst du denn so am den und den? Also heute, dem 4.2. Das war jetzt vor 2 Wochen. Ich habe gedacht, mach weiter so in 1. Mose Kapitel 8 und ja, da gehen die Tiere dann und Noah geht aus der Arche raus und wird dann so ein Altar gebaut und Noah dankt Gott. Ja, mache ich bestimmt was über Dank. Und du hast das gerade aufgegriffen und hast gedacht, cool, schön, na, dann mache ich auch was dazu und hast mir das dann so. Im Laufe meiner Vorbereitung, weil ich bin so einer, ich kann nicht 2 Dinge auf einmal denken, also 2 Predigten auf einmal so. An der einen noch dran sein und an der nächsten erst dann noch schon so die ersten Gedanken, da kann ich nicht. Also so Multitasking, so wie man das so Frauen so nachsagt, also wir Männer, wir können das nicht so gut. Und ich bin also ein typischer Mann halt, ne? Also ich kann das überhaupt nicht. Also ich muss immer eine Sache zu Ende machen und dann kann ich das nächste anfangen. So bin ich halt. Und ich hatte dir gesagt über Dank und du hast es schön gemacht, sehr gut, und ich mache heute gar nichts über Dank. Also, das ist jetzt, aber das ist ja nicht falsch, was du gesagt hast. Das gehört ja ganz zentral zu der Geschichte dazu. Ich habe immer gedacht, ja, das führt mich ganz anders hin. Also wenn man sich so vorbereitet, man liest den Text, man betet und man denkt drüber nach und dann liest man hier mal was, dann liest man da mal was. Und mich hat es in eine ganz andere Richtung getrieben, aber ist auch egal. Geduld. Mit Geduld haben wir es ja so, ne? Habt ihr auch? Ihr seid alle so sehr geduldige Menschen, gehe ich mal von aus. Ihr könnt euch hinsetzen und schauen wir mal, was denn da so kommt. Ja, wie Geduld haben wir es denn so? Ja, kaum mal 2 Wochen, ein bisschen Schnee. Oh. Wann taut es denn endlich? Wann kommt der Sommer denn endlich? Und es ist 2 Wochen am Regnen. Ja, wann hört es denn mal auf zu regnen? Es ist 2 Wochen heiß. Boah, nee, da kann ich auch nicht mehr ab. Wann kommen endlich die Wolken wieder? Kommt mal wieder ein frischer Ostwind oder keiner Nordwind oder was weiß ich auch immer. Wir haben es da so mit der Geduld und wir sind immer so ungeduldig. Wir können schlecht was so aushalten. So, ne? Oder dann stehen wir dann, fahren wir auf die Arbeit zum Beispiel und dann ist da so eine Ampel. Und die ist rot. Und dann wird sie grün. Und vor einem ist noch einer und der lässt den Wagen dann so absaufen. Und ja, dann fahr doch endlich, fahr doch. Hey, wir haben es nicht so mit der Geduld, aber so, ja, gut, okay. Komme ich halt eine Minute später, macht auch nichts. Da geht die Welt nicht von unter und morgen wird die Sonne auch wieder aufgehen. Ne? Und morgen geht es auch wieder unter. Ist egal, ob ich jetzt eine Minute länger stehe oder nicht. Wir haben es nicht mit der Geduld, ne? Oder, ich habe noch ein drittes Beispiel, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, ich habe ja schon vor 2 Wochen den Handwerker Bescheid gesagt. Wann kommt der denn endlich? Ja, genau, ne? Ist doch jetzt langsam mal kaputt und ich möchte, dass es mal endlich wieder heile gemacht wird. Ja, mit der Geduld haben wir es nicht. Das ist so. Ja, es ist aber auch genauso mit der Geduld in Glaubensangelegenheiten. Es ist ja ganz ähnlich. Dann hat man so ein Anliegen an Gott und man betet, man redet zu ihm. Man sagt, ja, Herr, ich weiß es nicht, was für ein Anliegen könnte man, ich weiß es auch nicht, mir fällt jetzt nichts ein. Man hat ein Anliegen und man betet und sagt, ja, das wird dann schon irgendwie. Man geht schlafen, man wacht auf, ist immer noch nicht. Die Woche vergeht, ist immer noch nicht. Der Monat vergeht und jetzt bete ich doch schon 30 Tage dafür. Und andere Dinge macht man vielleicht sein Leben lang oder ein Jahr aus und betet und betet und betet und es passiert nichts. Oder man denkt, es passiert nichts. Hört Gott nicht überhaupt? Ja.
Besonders schwer ist es dann so, wenn so Dinge eilen, zum Beispiel wenn man krank ist oder so und man möchte eigentlich wieder auf die Arbeit, wo man Angst hat, hier der Chef, der könnte einen da schlecht ansehen oder was weiß ich auch immer. Oder eine Krankheit, die immer weiter fortschreitet. Also wenn sie fortschreitet, schreitet sie ja nicht zum Besseren fort, ne? Meistens zum Schlechteren. Aber man betet und betet und betet und es passiert irgendwie nicht richtig, das, was man sich erwünscht. Und dann sagt man Gott, wenn du doch, helf mir doch und ich werde ganz dann für dich da sein und was man dann alles so sich dann so ausdenkt. Der Geduld. Und dann gibt es Einfallstore, Geduldsproben, Einfallstore für Versuchungen. Also im Kopf dann vor allen Dingen. Gibt es Gott wirklich? Ist das Gebet wirklich, bringt es das? Oder ist das nicht alles sinnlos? Meint es Gott überhaupt gut mit mir? Mit uns Menschen? Möchte Gott überhaupt helfen? Oder ist es vielleicht so, dass er mich vergessen hat? Ist er überhaupt allmächtig? Ist mein Gebet überhaupt zu ihm durchgedrungen? Oder steht irgendwie eine Sünde zwischen mir und Gott, die es irgendwie hindert? Und man kommt so in so Gedanken rein, Versuchungen rein. Warum lässt Gott auf sich warten? Manchmal scheint Gott keine Eile zu haben. Er hat die Zeit gemacht, heißt so im irischen Sprechwort, aber von Eile, da war nicht die Rede. Und dann heißt es dann so schön, und Peter Strauch hat das ja, der ehemalige Präses von unserem Bund der Freien Evangelischen Gemeinden, Peter Strauch, hat ja so ein schönes Lied gemacht, da ist ein Psalmwort, meine Zeit steht in deinen Händen. Wow. Ich frage mich manchmal, kann ich das wirklich singen? Uli, das ist wieder so ein Ding. Kann ich das wirklich singen? Meine Zeit steht in deinen Händen, weil ich eigentlich... Eigentlich bin ich viel zu ungeduldig. Eigentlich will ich gar nicht auf Gott warten. Eigentlich will ich ihm gar nicht die Zeit lassen, auf mich einzugehen, auf meine Gedanken einzugehen, auf meine Wünsche einzugehen, auf meine Gebete einzugehen. Steht meine Zeit wirklich in Gottes Händen? Kann ich das wirklich singen? Oder nehmen wir die Zeit nicht immer wieder gerne selbst in die Hand? Warum schweigt Gott? Antwortet nicht auf meine Gebete. So oder so ähnlich kann ich mir vorstellen, waren auch die Gedanken von dem Noah. Im letzten Vers von dem 7. Kapitel heißt es dann, dass er 150 Tage lang schwollen die Wasser an. Also 150 Tage ist es immer weiter hochgegangen. Ja, hat es natürlich auch schön gewackelt im Schiff. 150 Tage. Wir lesen aber nicht, dass Gott geredet hat. Gott redete da nicht. Die saßen da mit all den 100 oder 1000 oder 10.000 Tieren, saßen die da drinnen, überall hat es geblökt und hat es gestunken und der eine hat den anderen geärgert und was weiß ich. Und viel Arbeit und Mief und wenig Licht und was weiß ich, so stelle ich mir das vor. Und immer weiter schwillt das Wasser an. Meine Zeit steht in deinen Händen. Stimmt das? Kann man das so sagen? Okay, an der Stelle geht es dann in Kapitel 8 weiter. Und Kapitel 8, das lese ich jetzt vor, und zwar nach der Guten Nachricht Bibel. Und die ist schön einfach. Das ist aber ein ganzes Kapitel, also könnt gut hören. Da dachte Gott an Noah und an all die Tiere, die bei ihm auf der Arche waren. Er ließ einen Wind über die Erde wehen, sodass das Wasser fiel. Er ließ die Quellen der Tiefe versiegen und schloss die Schleusen des Himmels, sodass es zu regnen aufhörte. So fiel das Wasser nach 150 Tagen. Am 17. Tag des 7. Monats setzte die Arche auf den Gipfel des Ararat-Gebirges auf. Das Wasser fiel ständig weiter, bis zum 1. Tag des 10. Monats die Berggipfel sichtbar wurden. Nach 40 Tagen öffnete Noah Dachluke, die er gemacht hatte, und ließ einen Raben hinaus. Er flog so lange hin und her, bis die Erde trocken war. Noah ließ auch eine Taube fliegen, um zu erfahren, ob das Wasser von der Erde abgeflossen war. Sie fand aber keine Stelle, wo sie sich niederlassen konnte, denn die ganze Erde war noch mit Wasser bedeckt. Deshalb kehrte sie zur Arche zurück. Noah streckte die Hand aus und holte sie wieder herein. Er wartete noch einmal 7 Tage, dann ließ er die Taube zum 2. Mal fliegen. Sie kam gegen Abend zurück und hielt einen frischen Ölbaumzweig im Schnabel. Da wusste Noah, dass das Wasser abgeflossen war. Er wartete noch einmal 7 Tage, dann ließ er die Taube zum 3. Mal fliegen. Diesmal kehrte sie nicht mehr zurück. Am 1. Tag des Jahres, in dem Noah 601 Jahr alt wurde, hatte sich das Wasser verlaufen. Noah öffnete das Dach und hielt Ausschau. Da sah er, dass auf der Erde kein Wasser mehr stand. Am 27. Tag des 2. Monats war die Erde schließlich ganz trocken. Da sagte Gott zu Noah: Verlass die Arche mit deiner Frau, deinen Söhnen und deinen Schwiegertöchtern. Lass auch alle Tiere hinaus, die in der Arche sind, die Vögel, die großen Landtiere und alles, was am Boden kriecht. Es soll wieder von ihnen wimmeln auf der Erde. Sie sollen fruchtbar sein und sich vermehren auf der Erde. Da ging Noah mit seiner Familie aus der Arche. Auch die Tiere kamen heraus, alle die verschiedenen Arten. Noah baute einen Opferaltar für den Herrn. Dann nahm er welche von allen reinen Tieren und allen reinen Vögeln und opferte sie darauf als Brandopfer für den Herrn. Der Herr roch den besänftigenden Duft des Opfers und sagte zu sich selbst: Ich will die Erde nicht noch einmal bestrafen, nur weil die Menschen so schlecht sind. Alles, was aus ihrem Herzen kommt, ihr ganzes Denken und Planen, ist nun einmal böse von Jugend auf. Ich will nicht mehr alles Leben auf der Erde vernichten, wie ich es getan habe. Von jetzt an gilt, solange die Erde besteht, nie werden aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Soweit die Geschichte. Kapitel 8. Kapitel 9 geht es dann nochmal weiter. Das ist eine ganz lange Geschichte. Da passiert noch einiges mit dem Noah. Da gedachte Gott an Noah. Gott lässt die seinen Leute oder lässt seine Leute nicht im Stich. Menschen sind da oft anders. Wir vergessen einander schon mal. Wir sind beschäftigt mit uns selber. Wir kriegen das zwar mit, wenn Not ist, aber wir beten vielleicht auch mal dafür, aber dann irgendwann, dann ist es doch weg. Wir vergessen. Wir sind vergesslich, aber Gott nicht. Wir machen uns schnell Sorgen, wenn etwas nicht sofort eintritt. Die Sintflut ist die Geschichte von einem Scherbenhaufen. Ich stelle mir das so vor, wenn ich das erste Buch Mose lese, ganz am Anfang: Gott macht die Erde, macht das Licht, macht das Wasser, macht den Himmel, macht... Ich stelle mir das so vor, wie Gott dann... Da könnten wir ein paar Krokusse pflanzen. Krokusse sind schön. Und dann pflanzt er Krokusse. Und dann denkt er sich, irgendwie sowas, was so richtig stark duftet, so vielleicht sowas wie so eine Rose oder so. Naja, gut, da gab es ja noch keine Rose, nicht wie. Also, aber so stelle ich mir das vor. Und das ist ja alles sehr, sehr schön gemacht. Und Gott, jedes einzelne Ding. Und dann denke ich, jetzt noch was, was so ein bisschen rumflattert, was so ein bisschen wild ist, so ein Schmetterling, ganz bunt. Und Gott macht alles schön. Und das ist alles wunderbar. Und Wasser, und das soll, da kann man durchgucken durch Wasser, wenn es sauber ist. Und dann, dann soll da was sich drin bewegen, so Fische. Und dann noch Bäume dazu, so dicke, fette Bäume. Und dünne Bäume natürlich auch und ganz unterschiedliche, welche mit großen Blättern, welche mit spitzen Blättern, welche mit stumpfen Blättern, alles möglich. Und Gott so richtig in völliger Freude an der Schöpfung, und dann macht er den Menschen und dann sagt er: Super, alles ist sehr, sehr gut. Und dann setzt er sich hin an einem ganzen Tag und ruht sich aus. Wunderbar. Also ich stelle mir das so, so stelle ich mir das vor, wie Gott das gemacht hat. Hat es wahrscheinlich ganz anders gemacht, klar. Aber so stelle ich mir das vor. Einfach wunderbar. Und hatte richtig Freude dran gehabt. Freude, denn die Welt zu machen, Freude, alles wunderbar zu planen, alles wunderbar auszudenken. Unübertrefflich in der Präzision, habe ich mir aufgeschrieben. Seine ganze Liebe lässt er da rein, reinfließen. Und der Mensch? Der Mensch macht alles kaputt. Gott wollte eigentlich Gemeinschaft haben. Gott wollte mitten auf der Erde rumwandeln, rumgehen, mit den Menschen Kontakt haben, Gemeinschaft haben, sich mit ihnen unterhalten, Austausch haben. Und der Mensch, er hat da keine Lust zu. Der Mensch sagt, nee, mit dir, Gott, wollen wir nichts zu tun haben. Und Gott möchte doch bei den Menschen sein und der Mensch versteckt sich vor Gott. Mensch macht alles kaputt. Gemeinschaft mache kaputt. Gott hat sich was Wunderbares ausgedacht mit dem Leben. Es ist ja fantastisch. Also Leben kann man nicht nachmachen. Das ist das. Du kannst einen Computer kannst du basteln. Hier sind da manche, die hier so fit sind da. Horst, der kann hier, keine Ahnung, irgendwie eine elektronische Schaltung da bauen, die keiner versteht. Aber das kann man alles machen, aber man kann kein Leben machen. Das geht alles nicht. Und der Mensch, was macht der? Der eine schlägt den anderen gerade tot. Und die Gemeinschaft unter den Menschen, sie wird zerstört. Und es geht immer weiter. Ich habe es ja in den letzten Predigten habe ich ja versucht, das so aufzuzeichnen, wie es immer weiter runtergeht mit den Menschen. Wie sie immer mehr kaputt machen. Bis zur Flut dahin. Also bis zur Noah. So. Wo Gott sagt, nee, jetzt nicht mehr. Gott, der Mensch macht alles kaputt. Die geliebten Geschöpfe wollen nichts mit ihm zu tun haben. Alles kaputt gemacht. Das ist so, wenn man so, man bastelt schön was, ne? Kann man sich vorstellen, ist man da wochenlang bastelt man hier. Ich kenne jemanden, der hat so aus Lego so ein großes Schiff gebaut, so die Titanic und. Und ich stelle mir das so vor, da kommt irgendjemand rein, lalalalala, pff, macht alles kaputt. Wie würden wir reagieren? Ich habe mir gedacht, wie hätte ich reagiert an Gottes Stelle? Ich wäre sauer geworden. Der Mensch hat alles zerstört. Fort mit euch, weg mit euch, die kleine Erde. Raus aus der Bahn. Kann irgendwo da im Weltall vergammeln. So hätte ich gedacht. Aber Gott denkt so nicht. Gott ist ganz anders. Und das lernen wir aus dieser Geschichte hier. Aus der Noah-Geschichte, aus der Sintflut-Geschichte. Gott ist anders. Gott macht nicht hier. Weg damit. Du hast mich geärgert. Weg mit dir. Du hast mir in den Hintern getreten. Also kriegst du auch einen in den Hintern getreten. Nee, so ist Gott nicht. Gott ist barmherzig. Und auch wenn er die Welt zerstört, er hat immer den Plan für den Neuanfang schon da. Gott gibt immer wieder die neue Chance, auch für uns. Auch wenn wir, und das kann man daraus sehen, auch wenn wir Mist bauen, Gott gibt uns die neue Chance. Was ist dieser einzelne Noah? Habe ich mir aufgeschrieben. Warum? Ich habe vorhin gesagt, Gott hat eine ganz andere Zeit. Erinnert euch, da war die Einleitung. Gott hat andere Zeiten, meine Zeit steht in deinen Händen. Ne? Gott lässt warten, 150 Tage. Gott hat andere Zeiten, aber Gott hat auch andere Mengenangaben. Wir sind nur froh, wenn der Gottesdienstsaal bis auf den letzten Platz gefüllt ist, zum Beispiel. Oder wenn unser Hauskreis, in den wir gehen, wenn der so aus allen Nähten platzt, dass wir uns teilen müssen. Oder wenn Action for Kids oder Kids at Home auf einmal 40 Kinder da sind, 50 Kinder da sind und wir müssen noch viel und müssen das noch mehr machen und wir müssen noch mehr Mitarbeiter und wunderbar. Nur dann denken wir oftmals, Gott segnet. Aber das ist Quatsch. Das ist völliger Unsinn. Es ist doch viel wertvoller, wenn ein Mensch dabei ist, der angesprochen ist. Egal. Und wenn 50 andere nicht angesprochen, aber der eine Mensch, ihn spricht es an und er ist von Gott bewegt und er macht den Schritt hin zu Gott. Das ist viel, viel mehr wert, als wenn 150 Leute hier sitzen, die einfach da sitzen und vielleicht sagen, oh, schön, schöne Predigt. Oh, hat er gut gesagt. Das geht ja von dem John Bunyan. Das ist der die Pilgerreise geschrieben hat. Da gibt es ja so ein, der war ja, ist egal, hat gesagt, oh, der wurde mal gesagt, ja, hast eine tolle Predigt gehalten. Ja, Gott, das hat der Teufel mir auch schon gesagt. In dieser Kirche geht es doch gar nicht. Es geht nicht darum, dass wir tolle Predigt, es geht darum, dass Menschen sich verändern, dass Menschen hingehen zu Gott. Wie auch immer. Bei dem einen ist das so, bei dem anderen ist das anders. Und da gibt es wieder einen dritten Weg und da hat jeder seinen eigenen Weg. Also Gott hat auch ganz andere Mengenangaben. Ich habe mir noch aufgeschrieben, hier gibt es diesen schönen, wunderschönen Vers aus dem Jesaja-Buch. Da heißt es dann, das geknickte Halm, den geknickten Halm, den wird er nicht abbrechen oder rausreißen, abschneiden. Das mit geknickten Halm. Ja, jeder, der einen Garten hat oder der eine Zimmerpflanze hat, der weiß, wenn es abgeknickt ist, nee, dann ist nichts mehr. Dann ist am besten hup, schnipp und weg. Und den glimmenden Docht. Ich schenke euch ja gerne mal Kerzen, so. Also wenn ich mal auf den Geburtstag komme. Könnt auch so welche haben von mir. Ich soll einfach nur Bescheid sagen. Aber den glimmenden Docht, da ist nichts mehr. Kein Wachs mehr da, nichts mehr. Aber den glimmenden Docht, heißt es, den wird der Messias, der Kommende, der wird er nicht ausmachen. Diesen kleinen Funken, dieses kleine Fünklein Hoffnung, das ist für Gott wichtig. Und das eine Schaf in dem Gleichnis, was verloren ist, ja, was ist das eine Schaf, ich muss auf die 99 anderen aufpassen. So denkt Gott nicht. Gott sagt sich, ne, dieses eine, das ist mir wichtig. Und dieser eine Noah, der ist mir wichtig. Und wegen dem einen, und wenn es nur ein einziger ist, dann will ich die ganze Erde erhalten. Okay, Gott vergisst auch nicht den einzelnen Spatzen, habe ich noch aufgeschrieben. Und selbst die Haare auf deinen Kopf, der kennt unser Herr auch. Hat er alle einzeln gezählt. Das sind alles Bibelverse übrigens. Okay, er schafft den neuen Anfang. Es klingt ja so ähnlich wie beim Schöpfungsbericht, wenn dass die Menschen, das sagt er ja hier in unserem Text, dass die wieder neu anfangen sollen, dass die Erde füllen sollen, also sich vermehren sollen. Und ja, aber die Unschuld des Anfangs, die ist vorbei. Und im nächsten Vers heißt es da ganz ernüchternd, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Also es ist nicht ganz zurückgesetzt, es ist nicht die Unschuld nach der Schöpfung im Garten Eden, wie es war am sechsten Tag, am siebten Tag. Die Unschuld, die ist vorbei, diese Sündlosigkeit, die ist vorbei. Das Dichten und Trachten des Menschen, das Böse von Jugend an, ich weiß das doch. Und doch macht es dann, doch fängt er wieder neu an. Könnte man enttäuscht sein? Könnte man ja enttäuscht sein und sagen, warum? Also ich könnte es doch ganz von vorne alles nochmal auf sündlos drehen und so, ne? Und aber hier steht was anderes, Wunderschönes. Und das ist was ganz Wichtiges. Da steht, dass Gott sprach. Gott redet. Und wenn Gott redet, dann heißt es so viel, er schweigt nicht. Gott schweigt nicht. Und das macht er bis heute nicht. Gott zeigt sich und Gott redet zu uns heute, ganz unterschiedlich. Und jetzt nicht nur akustisch so, sondern wie eine Stimme vom Himmel so. Gott redet zu uns, zum Beispiel in der Schöpfung, wo wir erkennen können, die Größe und die Herrlichkeit und die Allmacht Gottes. Und Gott erwartet dann von uns, Römer 1, dass wir ihm die Ehre geben. Gott redet zu uns. Gott redet zu uns ganz unterschiedlich in seinen Geschichten. Und dann heißt es in Hebräer 1, und am Ende der Tage redete Gott, also Gott redete verschieden, und am Ende der Tage redete er uns im Sohn, in Jesus Christus. Jesus ist die Sprache Gottes an uns. Gott redet durch Jesus zu uns. Gott redet. Das ist wunderbar. Gott sprach zu Noah: Geh raus aus der Arche. Der hat gemerkt, mitgekriegt, also er schickte einen Vogel, nächsten Vogel, noch einen Vogel und wieder warten. Er muss warten. Geh raus aus der Arche, Noah. Raus aus der Sicherheit. Da hatte ich jetzt hier ein ganzes Jahr, hatte ich das getragen, das Ding, das Schiff, übrigens ein ganzes Jahr, wenn man so nachzählt, das ist nur so ein Gedanke zwischendurch, wenn man ganz genau nach und alles aufschreibt, sich dann merkt man, das ist gar nicht ein Jahr, das stimmt ja alles gar nicht so hundertprozentig überein. Doch, das stimmt schon. Da sind wir 354 Tage, wenn man es genau nimmt, aber es sind eigentlich 365 Tage, weil es einmal nach dem Mondkalender und das einmal nach dem Sonnenkalender gegangen ist. Und es sind 365 Tage. Warum? Weil es ganz genau auf den Anfang gesetzt wird. Darum geht es. Da bin ich. Geh raus aus der Sicherheit. Wir sind alle so sicherheitsverliebt. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Versicherungen ihr so abgeschlossen habt. Also neben denen, die man abschließen muss, gibt es ja immer noch welche, die man abschließen kann. Kann man machen. Warum macht man das? Ja, weil man denkt, ja, ist doch ganz gut, wenn man die hat. Ne? Denn wenn, dann gut, Sicherheit haben. Sicherheit ist immer gut. Oder ohne Karte und Kompass gehen wir nicht auf eine Tour. Das ist vielleicht auch sowieso besser, aber manchmal könnte man doch auch ohne Kompass gehen, ohne Karte. Und auch das Handy mal zur Seite legen, auch die App mal ausschalten oder mal löschen am besten. Warum machen wir das? Das Handy müssen wir auf jeden Fall dabei haben. Denn man könnte ja irgendwie mal stürzen und wenn man stürzt, dann hat man zumindest die Möglichkeit, wenn ein Netz da ist, in Deutschland ist das ja nicht unbedingt so gesagt, aber da könnte man ja jemanden anrufen und dann um Hilfe. Sicherheit. Es ist gut. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Aber das ist so dieses, unser Denken, was wir so haben. Darum geht es mir nur. Ich sage nicht, dass wir das nicht machen sollen. Klar, ich habe das Handy auch immer dabei. Und wenn ich Fahrrad fahre, dann nehme ich auch die Karte mit und gucke erstmal, da und da könnte ich langfahren und so. Aber muss man nicht. Muss man nicht. Das ist so ein bisschen Sicherheitsdenken. Und ohne, wenn man in den Urlaub fahren will, dann macht man als erstes, geht man ins Internet, booking.com und sowas, ne? Wird erstmal hier ein Ferienhaus oder ein Hotel oder irgend sowas. Ja, so ohne das fährt man ja nicht los. Könnte man auch. Würde alles gehen. Aber nee, wir wollen ja auf Nummer sicher gehen. Das ist so unser Denken, was wir so haben, ne? Dieses Sicherheitsdenken. Gott sagte dem Noah, er musste ihn auffordern: Verlass deine Sicherheit, verlass die Arche. Glaube hat mit diesem Schritt aus der Arche etwas zu tun. Sicherheiten verlassen. Äußere Dinge verlassen, sich nicht mehr darauf vertrauen, sondern sich einzig und allein der Führung Gottes, dem Weg Gottes anzuvertrauen, der Fürsorge des unsichtbaren Gottes anzuvertrauen, auch wenn er mal schweigt. Wenn er mal 150 Tage nicht redet oder ein Jahr nicht redet, trotzdem zu wissen und zu sagen, okay, ich vertraue dir trotzdem. Du hast es doch, Noah hast es auch gut gemacht. Dann kannst du es mit mir doch auch gut machen. Warum denn nicht? Das ist Glauben. Leben im Glauben hat natürlich nichts mit Leichtsinn zu tun, habe ich mir drauf geschrieben. Also nicht so in dem Sinn von, ja, jetzt mache ich den Verstand, schalte ich mal ab. Nee. Gott hat es ja den Verstand gegeben, den normalen Menschenverstand, den gesunden Menschenverstand. Den sollen wir auch gebrauchen, ist ja gar keine Frage. Und in der Bibel werden wir auch immer wieder aufgefordert, das zu gebrauchen. Wir werden aufgefordert, Dinge zu erkennen. Jesus redet in Gleichnissen und da muss man nachdenken. Also nicht den Verstand an den Nagel hängen, da muss man nachdenken, ja, was meint er denn jetzt damit? Oder Jesus sagt, er kennt die Zeichen der Zeit. Ja, da muss man nachdenken, muss man gucken, muss man seinen Verstand einschalten. Da muss man kombinieren. Das ist schon wichtig. Aber überall steht, verlass dich auf mich, nicht auf deinen Verstand. Der kann sich täuschen. Und er täuscht sich oft genug. Verlass dich im Letzten auf mich. Ja, kommt zum Ende. Von jetzt an gilt, solange die Erde besteht, nie werden aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das Leben nach der Flut steht unter dem Zeichen der Bewahrung und der stetigen Wiederkehr. Der Rhythmus des Lebens von Tag und Nacht, Saat und Ernte, Sommer, Winter und so weiter. Es ist ein Rhythmus im Leben. Ne? So ein tröstlicher Gedanke für mich, habe ich mir gedacht. Es ist nicht immer nur das Winter. Es kommt auch ein Sommer. Es ist nicht immer nur Nacht, wo man sich vielleicht fürchtet. Na, es kommt auch der Tag. Es ist nicht immer nur Frost, sondern es kommt auch die Wärme. Und so kann man das mit allem weiter durchdeklinieren. Alles hat ein Kommen und ein Gehen. Auch das Schwere im Leben wird vergehen. Und auch das Leichte wird mal vergehen. Es ist ein Rhythmus im Leben drin. Kein Tsunami ist grenzenlos. Und eigentlich wird auch jeder Krieg einmal aufhören. Das muss das ruhig gesagt sein. Und keine Regierung und noch nicht mal eine Kultur wird für immer bestehen. Das zeigt die Geschichte. Dieses schöne Lied, mir fällt das immer wieder ein. Das ist aus meiner Kindheit oder nicht ihr Jugend. So, seht, man musste sie begraben. Die Älteren kennen das. Ne? Die der Welt Gebote gaben und ihr Wort hat nicht Bestand. Wunderschönes Lied. Vom Fietz ist das, meine ich. Ich weiß es gar nicht. Aber es hört alles mal auf. Es ist alles im Vergehen. Und wenn es mal ein paar Jahre schlecht ist, ja, dann ist es ein paar Jahre schlecht. Sei gewiss, es wird vergehen. Ja. Das Einzige, was fest ist, das ist das Wichtige, das Einzige, was wirklich fest ist, das ist unser Herr. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer den, der gelegt ist, das ist Christus Jesus. Auf den wollen wir unser Leben bauen. Das möchte ich euch eigentlich nur so mitgeben, so am Ende. Vertraut einfach auf Jesus. Baut euer Leben auf Jesus Christus. Das ist das. Da kann der Sturm kommen, dann kann der Wind kommen, der Regen kann kommen. Wenn wir auf Felsen gebaut sind, auf unseren Herrn gebaut sind, dann wird unser Leben wirklich auch gerade stehen und wird bestehen. Wenn es nicht auf ihn gebaut ist, dann wird es gegebenenfalls auch umfallen. Aber wir haben einen guten Herrn und wir haben ja, eine gute Hoffnung, eine gute Zuversicht. Okay, ja, soweit das sind meine Gedanken, die ich so hatte. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was damit anfangen.